Hallo liebe Fans von Road Wrestling Entertainment und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ruthless Aggression. Wir begrüßen euch natürlich mit großer Freude, ich, der Ray und auch Kevin.
Ja, auch von meiner Seite natürlich wieder ein herzliches Hallo. Wieder einmal eine Freude, die uns hier bereitet wird, die wir euch hoffentlich auch bereiten mit wieder einer neuen Folge. Und was steht denn diesmal auf dem Plan?
Diesmal auf dem Plan wird es ein bisschen in die extreme Richtung gehen. Nein, liebe Zuhörer, heute noch nicht eine explizite Folge über die ECW in der Ruthless Aggression Era. Das werden wir nochmal in Zukunft thematisieren. Ich denke, viele werden auch interessiert darüber sein, über die Zeit damals, halt, als es dann die ECW in der WWE-Zeit gab. Allerdings hat natürlich WWE in der Zeit Konzepte der ECW genutzt und wir hatten schon lange nicht mehr das Format Pay-Per-View-Reviews und da wird vielleicht den ein oder anderen ja so in den Sinn kommen, dass ja die WWE damals natürlich ECW-Pay-Per-Views veranstaltet hat, sehr erfolgreiche, wie zum Beispiel 2005 und 2006 mit den One-Night-Stand-Pay-Per-View, und das hat dann die WWE einige Jahre danach auch noch durchgezogen, bis man sich dann halt dazu entschied, das nur noch Extreme Rules zu nennen. Also meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich eine tolle Idee gewesen, dass man jetzt irgendwie nur noch auf Extreme Rules beschränkt. Ich denke mal, hat immer noch ein bisschen was Schönes, wenn man eine vergangene, bekannte Brand wie ECW noch irgendwie, ja, diese Nostalgie noch drin hat. Und damit ist gemeint, dass wir uns um ein ECW oder beziehungsweise ein One-Night-Stand-Pay-Per-View heute kümmern. Und zwar aus dem Jahre 2008. Da ist mal die Frage, so natürlich an unsere Zuhörer und jetzt auch an dich, kommt dir da so im Jahre 2008 so ein bisschen halt in Erinnerung, wenn du so das, also welche Rivalität oder welche Matches verbindest du so mit dem Jahre 2008 oder überhaupt was verbindest du mit dem Jahr?
Ja, also im Großen und Ganzen muss ich eigentlich sagen, 2008 für mich immer ganz gut in Erinnerung geblieben. Ja. Na, das war jetzt nicht so ein Jahr, wo man sich gedacht hat, so, ach, da fand ja nicht so viel Tolles statt oder so, ne, wo es ja auch einige Jahre in der WWE-Geschichte von gibt. Mir fällt da ganz besonders die Fehde zwischen Shawn Michaels und Chris Jericho ein, die da natürlich so für mich auch als ein Jericho-Mark noch so ein bisschen so hervorsticht. Die ich halt immer mit diesem Jahr auch unter anderem so mit verbinde. Es gab natürlich da auch ein paar, ja, Lowlights, wie man so schön sagt, ne, so ein bisschen tiefer gestapelt haben, wenn man dann solche Geschichten mit Hornswoggle und Finlay und sowas denkt, aber ich denke mal, im Großen und Ganzen hat die WWE eigentlich da solide Arbeit geleistet. Auch, wenn ich mich gerade recht erinnere, gerade was die Pay-Per-Views an sich auch so angeht, da haben wir jetzt so nicht wirklich einen, also ich persönlich jetzt gerade nicht wirklich einen im Kopf, der da so raussticht als, oh Gott, so, den kann man sich gar nicht angucken nach dem Motto, sondern halt eigentlich alles so zumindest mal gut. Ne? Das waren es vielleicht keine perfekten oder herausragenden Pay-Per-Views, ne? Das ist ja sowieso eher seltener der Fall. Man hat ja so gut wie immer eigentlich irgendwie ein Match dabei, wo man sich so denkt, okay, darauf hätte ich ein bisschen verzichten können oder das hätten sie hier und da anders machen können oder anders machen sollen. Aber im Großen und Ganzen blieb dann nicht nur das Pay-Per-View-Jahr, sondern so das Jahr 2008 an sich in der WWE eigentlich mal ganz gut in Erinnerung.
Das stimmt, ja. Also du hast es eben gerade gesagt, während du das eben gerade angesprochen hast mit denen, dass es jetzt nicht wirklich schlechte Pay-Per-Views in diesem Jahr gab, da habe ich auch so überlegt. Ich bin dann irgendwie im Kopf diese ganzen Pay-Per-Views durchgegangen, aber da war wirklich kein Schlechtes mit dabei. Also da müsste man sich schon streiten, wenn man so eine Ranking-Liste machen würde, was die Pay-Per-Views angeht in diesem Jahr. Da würde man sich wirklich schwer tun. Ne? So, welches Pay-Per-View setzt man da wirklich als Schlechteres? Ne? So, es geht wirklich dann Monat für Monat. Da hat man es ja nicht mehr getrennt gemacht, dass jede Brand sein eigenes Pay-Per-View hatte, sondern halt jedes Pay-Per-View war zusammen. Gut, jetzt ist mir währenddessen vielleicht eingefallen, gut, vielleicht so Night of Champions 2008 oder Judgment Day irgendwie, dass man das so auf den letzten Platz setzen würde, jetzt so, als ich da nochmal die ganzen Listen durchgegangen bin, aber im Großen und Ganzen auch jetzt nicht wirklich schlechte, ne? Also es gibt dann halt andere Jahre, wie du schon meintest, wo das so wirklich gar nicht lief mit den Pay-Per-Views oder beziehungsweise mit dem Jahr.
Aber gerade, wenn wir schon über ECW inspiriert oder ECW Pay-Per-Views so reden, da fällt dann natürlich auch immer dieses December to Dismember ein, als wirklich ein so ein Pay-Per-View, der haben auch von Leuten oft als Beispiel für sowas, ja, und jetzt zu respektlos zu werden, aber unterirdisches so steht, sag ich mal, oder auch so ein Capital Punishment. Das, ja, genau. das hat zwar jetzt nichts mit ECW zu tun, das ist jetzt ein bisschen außerhalb dieses Beispiels, aber
ja.
Es gibt halt schon Pay-Per-Views und Pay-Per-View-Jahre auch im Großen und Ganzen, die dann halt so schlechter abgeschnitten haben, auf jeden Fall.
Ja, ja. Also ich denke da auch irgendwie halt, ich weiß nicht, mir ist jetzt zum Beispiel auch gerade irgendwie Armageddon 2004 eingefallen, das habe ich mir damals als auf DVD geholt und damals natürlich total gefeiert, aber wenn ich mir das nochmal im Nachhinein mir anschaue, dann viele Matches irgendwie da reingequetscht und nicht wirklich mit einer wirklichen Story dahinter, hat aber mehr so den Nostalgia-Effekt, dass ich dann halt sage, okay, trotzdem guckt man sich das halt an, ne? Ich denke mal, viele verbinden das ja auch, ne, mit der Zeit, wo sie angefangen haben, Wrestling zu gucken, dass es vielleicht nicht unbedingt die beste Zeit war, aber dann trotzdem halt, ja, also die verbinden halt einfach diese Nostalgie, ne, diese Kindheit damit. Mhm. Und dann feiert man auch Pay-Per-Views, die eigentlich totaler Schrott waren. Ja, wir steigen so langsam ein in das Pay-Per-View. Natürlich hier fiel ja auch ein bisschen so auch die Wahl, dass der Pay-Per-View findet immer so in diesem Zeitraum statt. Ne? Wir befinden uns ja im Juni. Der Pay-Per-View fand am 1. Juni statt, 2008. Und zwar in San Diego, Kalifornien. Und ja, wenn man da jetzt nochmal ein bisschen die Card durchgeht, ich glaube, das waren 8 Matches auf der Card. Ich gehe jetzt einfach mal so grob durch, ne, bevor wir das Ganze nochmal halt dann genauer thematisieren. Ne? Also so auf der Card haben wir natürlich alles, muss natürlich vorher auch sagen, ne, alles stand natürlich unter extremen Bedingungen. Mhm. Ne? Also jedes Match hatte eine Stipulation. Jetzt frage ich dich mal so von den ganzen Matches, so welches spricht dich von der Stipulation am wenigsten an? Also wir haben natürlich als erstes ein Falls Count Anywhere Match, dann gibt es ein Singapore Cane Match oder Singapore on a Pole. Die standen ja alle so um die Ringecken.
Mhm, genau.
Dann hatten wir noch ein First Blood Match, ein I Quit Match, ein Stretcher Match, Last Man Standing und ja, TLC-Match. Also, was spricht dich da eher so weniger an?
Ja, also für mich, da sind zwei so insbesondere so dabei, von denen ich immer nie so ein wirklich großer Fan gewesen bin. Bei einem davon kommt es immer so ein bisschen auch auf die Ausführung an. Also, das ist eigentlich also war für jede Matchart oder mit jede Match-Stipulation, aber da dann noch besonders. Das hat zum einen so First Blood-Matches, so da kann ich immer nicht so viel mit anfangen. Also, wie gesagt, teilweise ist es ist auch nicht so, dass da alle unansehnlich sind oder so, ne? Aber dadurch, dass man halt dann immer nur das Ziel hat, meistens ja dann auf die Stirn zu gehen oder halt dann so das Gesicht da so zu attackieren, dass dann halt sehr viele Moves dann darauf bezogen sind und da ist auch so ein bisschen teilweise die Abwechslung halt dann so ein bisschen fehlt, so in den Matches mit dieser Stipulation. Und aber ganz klar auf dem sozusagen letzten Platz, was so diese Stipulations hier, gerade in der Nacht auch angeht, ist für mich auf jeden Fall das Stretcher-Match.
Okay. Also
da kann ich immer, so ich weiß nicht, den kann ich einfach irgendwie so nichts abgewinnen. Das ist immer so, ja, keine Ahnung. Das erinnert teilweise vielleicht noch so ein bisschen an so Stipulations wie ein Casket-Match, ne, wo man ja auch einfach, wenn man einen Casket bekommt, da halt auf diese Trage und den dann so wegschieben, so nach dem Motto. Das ist halt der Teil, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das schon immer so ein bisschen so abgeturnt, wenn man das mal so sagen kann. Halt so doch dieses nach dem Motto über die Ziellinie fahren, so während er dann so drauf liegt, der Gegner.
Ja.
Und dann halt irgendwie, ja, okay, so was dann da nicht teilweise so alles für Aktionen so einsteckt, die dann ja in normalen Matches ganz normal so einen Pin so zur Folge haben würden oder teilweise, also in seltenen Fällen vielleicht, aber teilweise auch irgendwie zu einem Sieg in einem Last Man Standing Match reichen würden oder so und da dann einfach der Gegner immer noch mal so von der Trage wieder runterrollt und das dann doch nochmal so weitergeht, den dann immer so ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen zu künstlich so in die Länge gezogen.
Ja.
So viele von diesen Stretcher-Matches.
Richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte eben gerade, du wirst vielleicht dann so sagen, so ganz eindeutig das Singapore-Cane-Match. Aber dann, als du dann gesagt hast, Stretcher-Match, dachte ich dann so, eigentlich hast du recht, weil irgendwie, ja, wie gesagt, also da gibt's, ja, es wird in die Länge gezogen, richtig. Und ja, man muss sich halt dann nur so halt so diesen also dieses Ziel dahinter halt dann vorstellen, ne? So, ich schiebe da jemanden dann noch über die Ziellinie und so, ne? Und das kann natürlich dann auch alles sich total in die Länge ziehen, unnötig in die Länge ziehen. Ich weiß zwar eins, was die ganz gut hinbekommen haben, das war 2003 mit Big Show und Brock Lesnar. Das war ganz gut gemacht, aber sonst, ja, gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Also irgendwie wirklich.
Es hat doch immer so dieses, den Teil, den ich gerade auch bei, das ist nicht mal wichtig, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer ein Muss ist, aber was ich persönlich bei Wrestling Matches dann auch halt immer ziemlich feier, so ist dann halt immer, wenn es dann nochmal so einen richtigen Impact so hat zum Ende, ne? Dass halt irgendwie ein überraschender Power-Move kommt und damit wird dann so ein Sieg eingefahren oder sowas, ne? Ja. Das ist ja mit dieser Stipulation halt alles so ein bisschen rausgenommen, weil so der Move ist passiert und dann so, boah, ich hiefe hier irgendwie so diesen leblosen Körper so, den so auf diese Trage und dann versuchst du dann so wegzuschieben und so, das hat so ein bisschen so die Luft raus, kann man schon so ein bisschen so sagen, also in vielen Situationen jedenfalls, aber auch teilweise ich sag mal so, wenn jetzt so eine Aktion da kommt, irgendwie 5 Minuten ins Match hinein, das ist ja jedem aus der Crowd und so dann klar, das ist ja okay, so, der wird ja jetzt noch nicht über die Ziellinie kommen, so erfolgreich. Ne? Und das ist dann immer so diese Versuche, ja, da ist es vielleicht nicht rauszögern, ne? Aber halt, die haben da so ein bisschen halt die Luft aus den Segeln nehmen, so für mich, so als Zuschauer, wo ich mir dann so denke, okay, so da hätte man vielleicht dann auch irgendwie das ein bisschen anders machen können. Aber so ist halt diese Matchart. Und deswegen auf jeden Fall kein Favorit von mir.
Richtig, ja, gutes Argument auf jeden Fall dafür. Ja, da ich wollte nochmal gleich noch auf das Festblatt eingehen. Das ist auch ein bisschen so zu durchschaubar. Also ich finde, weil es gibt, wie soll ich sagen, also wie du schon meinst, man geht dann hauptsächlich nur auf halt dann die Stirn ein, um das Match dann halt so schnell wie möglich zu beenden. Aber manchmal wäre es dann halt auch ganz gut, weil in normalen Matches, wenn jemand anfängt zu bluten, dann blutet er irgendwo während des Matches und nicht irgendwie gezielt durch eine Aktion. Also ja, da passiert mal irgendwie durch irgendeinen Stuhlschlag oder so, ne? Aber ja, wie soll ich das halt erklären? So zum Beispiel in diesen Matches weißt du, der Stuhlschlag, der kommt viel zu oft zum Vorschein, ne, in First Blood Matches. Und zum Beispiel in so, was weiß ich, in anderen Matches halt, ne, da kommt halt so ein ganz simpler Stuhlschlag. Und da weißt du, da wird nichts passieren. So, ja. Und wie soll ich sagen, wenn man irgendwie ein First Blood Match halt nach, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr so nach extrem darstellen würde, machen würde, ne, so dass man halt sich halt dann denkt, okay, wir prügeln uns erstmal in Anführungsstrichen, die wresteln erstmal, dann würde ich ihn noch mehr schwächen und dann, dass man halt so gegen Ende vielleicht dann so zu diesen geilsten Spots geht, ne? Dass man halt dann so sagt, okay, ich hole jetzt mal die ganzen Sachen raus und will die jetzt ja, damit genau bearbeiten, ne? Aber ja, so halt, das werden wir auch dann gleich nochmal drauf eingehen, ist über die ganze Zeit halt immer nur dieses ganze Spot festhalten, ne? Mit den ganzen ja, Werkzeugen oder beziehungsweise mit den ganzen Waffen.
Stimmt.
Ja, das dazu. Also WWE fing ja im vorherigen Jahr, im Jahre 2007 schon an, das als gemeinsames Pay-Per-View zu machen und nicht mehr so als normalen ECW Pay-Per-View, was es ja vorher halt war, was ja auch einen richtigen Erfolg eingefahren hat. Da hatte man zwar auch WWE-Stars mit eingebaut, aber ja, das hat halt gut harmoniert, ne? Und jetzt hat man sich dann dazu entschlossen, dann erst natürlich mal den Namen wegzunehmen, so das nur noch One Night Stand zu nennen. Und es ist natürlich da auch die Frage, hätte das vielleicht besser, also hätte man das wirklich dann eher so belassen sollen, dass es dann nur so ein ECW-Pay-Per-View bleibt? Also dass zum Beispiel jetzt, man macht zwar diese also man bleibt noch beim gemeinsamen Pay-Per-View, ne, dass es dann nicht wieder getrennte Brand-Pay-Per-Views sind, aber dass dann wieder ECW den Fokus hat.
Ich denke, das wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee gewesen. Ne, gerade, wie du ja auch schon gesagt hast, dass die Vorjahre, also insbesondere natürlich mit dem Revival, sage ich mal, 2005 und dann halt auch 2006 ja so sehr gut eingeschlagen haben, wirklich Erfolg gehabt haben. Sowohl, was jetzt halt aus der Hardcore Fans oder Hardcore-ECW-Fans anbelangt, als auch halt so allgemeine Wrestling-Fans, die ich dann ja vielleicht, der eine oder andere wurde dadurch dann mal ein bisschen näher so an ECW auch rangebracht, ne? Hat ja nicht immer jeder damals so ECW verfolgt.
Mhm.
Und ich denke mal schon, das wäre eigentlich auch ganz cool gewesen, wenn man das halt noch so ein bisschen weiter durchgezogen hätte. Andererseits ist es halt auch immer wieder typisch WWE, ne? Wenn man sich dann so, ja, also ich meine, allgemein machen die vor wenigen Traditionen so halt. Ich denke mal jetzt, genau, so die Big Four ist so die einzigen Pay-Per-Views, die für die so off-limits sind sozusagen, also wo die wirklich nichts am Namen oder an der Thematik, sage ich jetzt mal so, ändern würden. Mhm. Also es würde die irgendwie WrestleMania so einen anderen Namen bekommen auf einmal, ne? Oder der, genau, SummerSlam.
Genau.
Oder auch Royal Rumble, um jetzt mal hier aufzuzählen. Survivor Series natürlich, also so viel Tradition, die hinter diesen Events steckt, ne? Aber gerade was halt dann so solche anderen Pay-Per-Views angeht, teilweise werden die ja auch so immer B-Pay-Per-Views genannt, ne, wenn es dann ein bisschen kleinere geht, so wie jetzt zum Beispiel auch mal wieder der Name Vengeance dann oder solche Sachen, die dann einfach mal verschwunden sind für einige Jahre oder dann, ja, vielleicht mal wiederkommen oder dann irgendwie nochmal geändert werden, wie es dann dieses Jahr auf einem WrestleMania Backlash gab oder anstatt, ja, dass es nur Backlash heißt, wo man sich auch fragt, so, okay, so, also wer kam jetzt auf diese grandiose Idee so mal, ja, wieder? Und das ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, also mein Geschmack verwirrt das eigentlich so den, gerade die Casual-Zuschauer so nur mehr, anstatt, richtig, dass es da irgendjemandem so wirklich hilft oder dass es da irgendwie so mehr Hype kreiert oder sowas, nur weil man da jetzt so WrestleMania noch so davor schreibt, so denkt jetzt trotzdem keiner so, oh, wieder WrestleMania oder so,
ja,
und bestellt sich da auf einmal den Pay-Per-View oder abonniert das Network oder Peacock, wie es jetzt in den USA dann da ist,
mhm,
und so, deswegen, das ist dann ein bisschen rätselhaft, aber genau deswegen, also aus dem Grund, gerade dass es ja bis heute immer solche Änderungen gibt, war so eigentlich irgendwie so ein bisschen fast logisch, dass man so diesen ECW-Fokus da so ein bisschen wegnimmt. Gerade ja auch Vince auch so ein bisschen dafür bekannt ist, dass er natürlich halt so mit seiner Creation dann da halt so die Schlagzeilen machen will, dass es dann halt so ein WWE-One-Night-Stand ist oder halt nur One-Night-Stand.
Ja.
Und er dann da halt vielleicht nicht so den Namen von so einer anderen Promotion sozusagen, auch wenn ihm das alles gehört, so zu der Zeit, also da noch mit einfließen lassen wollte, genauso wie es ja dann auch keine weiteren WCW-Shows so in dem Sinne so gab, nachdem man das ja so aufgekauft hat,
mhm,
sondern es halt einfach so in seine Kreation so eingeflossen ist. Da kann ich mir jetzt dann so ein bisschen auch vorstellen, dass er da so ein bisschen, ja, mit den Egomaniac-Wesen so dabei ist und sich dann, richtig, so denkt, so, okay, so ist ja mein Pay-Per-View und meine Superstars und meine Show und so, Wunder, dass es eigentlich nicht Vince's One Night Stand heißt.
Ja. Da hat man sich natürlich auch, ja, der wirklich ein, der hat, Vince hat ein großes Ego, dass er nicht dann irgendwie etwas mit einbringen möchte, wo er eigentlich noch mehr Geld macht und er sich dann halt dann so denkt, so, nee, so, diese Companies, die sind ja alle gescheitert. Ich zeige mal, ja, dass ich halt hier der Alleinherrscher bin und dass es eigentlich, mhm, nicht nötig habe, noch mehr noch mehr Sachen einzubinden.
Stimmt.
Kundenorientiert ist das halt nicht unbedingt, und da leidet man ja halt immer wieder, ne, so bis heute noch, an seiner Einstellung, sage ich mal. Ich denke mal, wenn er wirklich da in Not wäre, ne, so in irgendwelchen Quotenkrieg zu sein, dann würde er, glaube ich, dann wirklich darauf bestehen oder solche Maßnahmen ergreifen.
Ja.
In der heutigen Zeit sichert er sich ja auch die Rechte zu ehemaligen Pay-Per-Views, ne, so, und nur damit AEW die nicht bekommt, aber so wirklich daraus was machen tut er auch nicht, ne, so macht er irgendwelche House-Shows daraus oder irgendwelche Network-Special.
Ja.
Ich glaube, Starcade oder so hat er sich, glaube ich, da gesichert.
Ne? Ja.
Oder damals Great American Bash und so. Und so wirklich was daraus machen, tut er nicht. Ne?
Ja, also beispielsweise mit In Your House, was jetzt wieder weiterverwendet wurde, was jetzt dann einfach als NXT-Pay-Per-Views so gibt.
Ja.
Ich habe es jetzt zuletzt wieder ein, ich glaube, jetzt diesen Sonntag.
Mm, stimmt, ja.
In den vergangenen. Und ja, das ist dann halt, wie du schon gesagt hast, schon so wirklich nicht gerade, ja, das Nutzer- oder Kundenfreundlichste, ne, sondern halt einfach, ja, das ist so dieses nach dem Motto, so, ich habe damit zwar nichts vor, ne, aber solange ich so Konkurrenz daran hindern kann, so für sich was so draus Nutzen zu schlagen, so reicht mir das dann so aus.
Genau.
Sondern so, nur das brauche ich so als Grund, um das so festzulegen oder halt für mich da so, ja, trademarken zu lassen.
Richtig, also man kann es ja irgendwie so vergleichen noch ein bisschen mit der Deutschen Bahn hier, ne? So, die haben wirklich keinen Konkurrenten und machen dann irgendwie so viele Sachen. Leute regen sich auf, haben keine Alternativen wirklich dazu. Ja, aber das nutzen halt dann viele halt aus, ne? So nach dem Motto, so, wozu auch? Ja, ich würde mal sagen, lass uns jetzt mal so langsam halt in den Pay-Per-View einsteigen. Hier natürlich ikonisch oder iconic, wie man das im Englischen halt dann sagt. Also, ich meine, ikonisch wäre das auch, glaube ich, im Deutschen, ne? Einmal natürlich dann halt dieses Pay-Per-View-Poster mit Kane da, der da irgendwie, ich glaube, dieses am Schweifen ist oder
Ja, genau,
schmiedmäßig, glaube ich,
ja,
ne?
so ein, ich komme halt auch nicht genau auf das richtige Wort, aber halt auf jeden Fall ein sehr geiles Poster,
Ja.
wie es schon so aussieht, wo man, wie gesagt, ich komme halt irgendwie nicht auf das Wort, wie man dieses Teil nennt, aber was man dann zu so einem für so einen
Zum Hammer
Brand,
macht
zum
und so.
Brandmarken
Ja,
auch
genau.
verwenden
Stimmt,
könnte,
ja.
und damit
Genau.
hätte er quasi dieses WWE-Logo so rein.
Richtig, ja.
Und
Genau.
ja,
Sehr
schon geil.
kreativ.
Ja,
So wie
das
du auch
schon.
natürlich auch meintest mit dem Pay-Per-View-Set, ne? Mit den ganzen Baustellen, Gegenständen da, die dann so aufgebaut waren. So. Das war natürlich damals in der Ruthless Aggression Era natürlich sehr ideal, dass man viele Pay-Per-Views natürlich dann auch dementsprechend dann auch die Bühne so gestaltet hat, ne?
Ja, eben.
Wir werden natürlich dann in Zukunft auch noch auf andere Pay-Per-Views kommen, die da auch sehr episch waren in diesem Sinne. Ja, wir starten erstmal hier mit einem Raw-Match und zwar treffen hier zwei alte Bekannte aufeinander in der Falls Count Anywhere Stipulation und zwar ist es der Daredevil Jeff Hardy und auf der anderen Seite ja, die samoanische Dampframme, also dieser amerikanische Dampframme Umaga, der natürlich ein recht starkes 2006 hatte und dann auch noch 2007 auch noch, aber es so 2000 langsam, 2008 langsam anfing, ja, dass er so irgendwie so ein Downfall für ihn. Diese ganzen Fäden, die er irgendwie so in diesem Zeitraum hatte, jetzt zum Beispiel bei WrestleMania 24 gegen Batista in so einem SmackDown vs. Raw Match irgendwie. Keine Ahnung, so total nach so einem SmackDown vs. Raw Storyline gebuckt. Und jetzt natürlich wieder gegen Jeff Hardy. Hieß das immer so, die Vorgeschichte ist ja eigentlich recht undurchsichtig. Es sind halt so zwei alte Bekannte, die sich dann halt immer wieder über die Shows da halt gebettelt haben in Matches und dann jeweils sich dann halt attackiert haben. Und natürlich dann passend, man sich dann halt dachte, okay, wir setzen mal halt das Match an. Man muss natürlich sagen, die beiden hatten eine sehr gute Chemistry und die beiden sind eigentlich auch total ideal für solche Stipulations. Das hat man auch während des Matches halt gesehen, ne? Also da hat man, wie soll ich sagen, also allein als die dann halt anfingen, sich außerhalb des Rings zu battlen, ja, beziehungsweise zu wresteln, dass da halt auch diese ganzen Gegenstände benutzt worden sind, da auf der Stage. Und das passt halt auch, ne? Weil Umaga ist ja halt einer, der irgendwie so vor keinem Halt macht und dann passt es immer ganz
Genau.
gut, wenn du den mit irgendwie, ja, Gegenständen da irgendwie ausnocken willst.
Ich fand auch die Szene da zum Beispiel, die du gerade genau auch ansprichst, ne, wo die dann auf der Stage sich da befinden und einer dieser, ja, Absperr Gegenstände, sag ich mal, von so einem von dem Baustellenset, wie gesagt, ich glaube so eine Pylone oder wie man das auch immer nennt, halt so ein ziemlich großes, womit dann Jeff Hardy quasi mit voller Kraft Umaga so an den Kopf wirft, der das aber einfach mal so kurz no-sellt und halt, um da weiter seine Dominanz sozusagen darzustellen, und dann so einen richtig harten Kick darauf verpasst. Das ist auf jeden Fall so eine Szene, die mir von dem Match noch so gut in Erinnerung geblieben ist. Und ja, auch weiterhin danach haben die es wirklich. Ja, dieses Umfeld, sage ich mal, richtig gut eingebaut und halt auch wirklich kreativ genutzt, wenn halt auch in den Backstage-Bereich weiterhin gegangen sind, wo es dann in so einem Treppenhaus, kann man es glaube ich nennen, so dazu gekommen ist, dass Umaga halt unten an so einem Geländer stand und Jeff Hardy ist halt weiter nach oben gegangen, ist dann quasi auf dem Geländer, wie es der ein oder andere von uns und auch von den Zuhörern schon auch schon mal irgendwo getan hat, so auf dem Geländer so ein bisschen so runtergeglitten ist, so runtergeslidet und ihn damit quasi so ein Clothesline so also verpasst hat. So mit der, ja, mit dem Momentum, was man dann davon so drauf hatte.
Ja.
Und hat alles so solche, ja, kreativen Geschichten, die man sich da halt auch einfallen lassen. Und dann halt auch wirklich aus der False Count Anywhere Stipulation dann noch was rauszuholen. Und nicht nur irgendwie, wie es ja manchmal dann auch so ist, sondern so, ja, False Count Anywhere. Gibt es nochmal irgendwie kurz hier Ringside draußen, so ein Cover
Genau.
und am Ende landet man doch wieder im Ring oder richtig, sowas. Ja. Sondern hier hat man da wirklich vollen Nutzen draus geschlagen.
Genau, richtig. Also wie du es auch eben gerade sagst, ich musste eben gerade ein bisschen auch denken, was du halt meinst mit Jeff Hardy. Ne? Also der ist dafür ja total bekannt, das Beste aus seiner Umgebung zu machen. Ne? Oder halt das, was er in seinem Umfeld hat, auch nutzen zu können. Das hat mich natürlich ein bisschen so erinnert. Also Jeff Hardy ist so ein bisschen der Skater, was so das Wrestling angeht. Also stimmt. Der macht da wirklich Moves und Risk und so auch halt der Finish oder das Finish des Matches, das halt dann Jeff Hardy dazu gebracht hat, vom Truck da so eine Swanton Bomb dann auf Umaga zu landen. Und somit dann halt sich auch den Sieg sichert. Mhm. Das Gute natürlich auch hier, das Ganze irgendwie ohne Titel, was nicht unbedingt sein muss, aber die beiden haben eine sehr gute Chemistry gehabt. Definitiv sehenswert, also auch eine Empfehlung, den wir hier den Zuhörern geben. Jo. Also ich würde jetzt mal sagen, bevor wir jetzt immer so in diesen typischen Pay-Per-View-Verläufen hier irgendwie so mit den ganzen Wertungen kommen, denke ich mal, in dieser Ausgabe, dass wir halt auch mal sagen, irgendwie entweder Daumen hoch, Daumen in der Mitte oder Daumen runter.
Ja, also für mich auf jeden Fall ein Daumen hoch. Ja. Finde ich auch für diese Card wirklich gut gewählter Opener.
Ja.
Und habe mich überzeugt damals und auch heute, wo uns nochmal kurz so ein bisschen Rewatch betrieben hat, sozusagen, für diese Folge.
Richtig, immer noch
gut erhalten, sozusagen.
Ja, ich kann mich auch damals erinnern, wo ich dann den Pay-Per-View dann noch damals in der Zeit von Premiere da mir angeguckt habe. Das war so meine langsam richtige Zeit, wo ich auch die Pay-Per-Views mitverfolgen konnte, auch mit Internet und etc. Liebe Zuhörer, das zu diesem Match. Wir kommen dann zum zweiten Match des Abends von 8. Das wird hier unter, ich würde halt sagen, überwiegend von ECW-Wrestlern dargestellt, das Match. Hier ist aber das Erstaunliche, dass der ECW-Titel nicht hier auf dem Spiel steht, sondern dass der Sieger dann ein ECW-Titelmatch bekommt. Und ich gebe mal an dir weiter und
Also es sollte dann der Herausforderer hier für Kane, der damals der ECW-Champion war, herausgefunden werden. Und bei dem Match handelt es sich um das am Anfang schon mit den Stipulations erwähnte Singapore-Kane-Match, weil Singapore-Nepal-Match, wenn man es so beschreiben möchte, weil so war es dann ja eigentlich. Und hier befanden sich dann halt Tommy Dreamer, natürlich ein ECW-Original, The Big Show. Zu der Zeit, so, da waren sich nicht ganz sicher, ist jetzt bei ECW oder SmackDown auch teilweise aufgetreten, so wie ich das in Erinnerung habe. Und waren hier halt auch bei dem Match von der Partie, ebenso wie John Morrison, Chavo Guerrero und auch natürlich unser guter Alter CM Punk, der auch da sehr prominent schon damals auch da gewesen ist zu seiner ECW-Zeit. Und die haben sich eigentlich das Match geliefert, würde ich jetzt mal so sagen, was man sich unter dem Namen verspricht. Es war natürlich relativ schnell, wurden die ersten Schlagstöcke Singapore Canes, wie man es jetzt auch nennen möchte, so in die Hand genommen und auf die anderen jeweils eingedroschen. Teilweise natürlich harte Schläge auch gegen den Kopf schon so dabei gewesen. Im späteren Verlauf kam es auch dazu, dass Big Show sich da so eine ziemlich heftige Platzwunde hat zugezogen, die ihn dann allerdings nur so ein bisschen wütender gemacht hat sozusagen. Da auch teilweise gab es so Kameraeinstellungen, da hat er so ein bisschen schon verrückt, so ein bisschen durchgeschnappt, so in die Kamera geblickt, um da halt insbesondere zum Beispiel auch Chavo Guerrero da und Tommy Dreamer noch weiteren Schaden zuzufügen. Es gab hier in diesem Match auch noch, wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, auch wenn das nicht immer so die besten Szenen sind, ne? So ein bisschen Celebrity eingreifen sozusagen. Da von den San Diego Chargers, also dem Team, in dessen Stadt natürlich so der Pay-Per-View stattfand, ein Football-Team, wohlgemerkt, einer, mit der Position kenne ich mich da jetzt nicht so gut aus, haben die, glaube ich, da auch nicht so insbesondere erwähnt, Merriman hieß er, glaube ich.
Sean Merriman.
Ja. Der sich da halt so ein bisschen angegriffen fühlte, scheinbar, ne? Und CM Punk dann darum bat, ihn nochmal auch so ein Singapore Canada zu geben, Und dann hält Chavo was, glaube ich, ne?
Der hat ihn vorher getroffen.
Ja, genau. Als Racheaktion sozusagen mal heftig einen mit dem Stock da überzuziehen. Und das hat dann auch erstmal, zumindest für eine Zeit, Chavo Guerrero so ziemlich aus dem Match genommen. Also war da wirklich, also der hat da keine Rücksicht drauf genommen, sondern wirklich mal schön durchgezogen, diesen Schlag. Und bin mir nicht ganz sicher, ob das halt wirklich so hart getroffen hat. Oder Chavo natürlich, der auch immer wieder für ein gutes Selling bekannt ist, ne? Kann natürlich auch das nur gewesen sein, aber gerade das ist dann auch immer so ein kleines bisschen Risiko, ne? Und dass ich dann so solche Celebrities, die dabei sind, die dann halt einfach mal dann so, ja, wie er in diesem Fall, so drauf losschlagen, ne? So, vielleicht die Sicherheit so ein bisschen außer Acht gelassen, aber ich denke mal, Chavo hat das schon gut verkraftet. Ja, auf jeden Fall ging es dann damit weiter, bis ich ja schon mal kurz angeschlagen hatte, wo dann Big Show immer noch mit Blut im Gesicht sich dann Tommy Dreamer zur Brust genommen hat und ihn da wirklich auch nochmal so ein, ja, kann eigentlich sagen, Kendo-Stick aus der Hölle so verpasst hat, der dann halt Tommy Dreamer so ganz außer Gefecht gesetzt hat und Big Show konnte dann tatsächlich das Cover für sich durchziehen, was dann in diesem Fall auch wirklich so stattfand, dass er einfach nur einen Fuß quasi auf Tommy Dreamers Brust, so Brustkorb platziert hatte und das dann so gezählt wurde. Und er hat wirklich gar keine Chance hatte mehr da rauszukommen und auch von den anderen waren dann zu dem Zeitpunkt keine auf den Beinen oder irgendwie im Ring aktiv, um das noch so zu verhindern oder das zu unterbrechen. Und so sicherte sich dann hier Big Show den Spot des Number One Contenders für den ECW-Titel, so rum.
Mhm. Ja, da natürlich doch der Versprecher von letzter Woche mit Ready.
Ja, never forget.
Ja, ja, also dann durch diesen Sieg sicherte sich The Big Show dann halt ja, das Titelmatch bei Night of Champions dann beim nächsten Pay-Per-View dann. Und hier war aber auch dann Mark Henry noch von der Partie. Mark Henry entschied das Ganze auch für sich. Und ja, es begann dann halt so ein ECW-Titelrun so von Mark Henry. Ich denke mal auch eine interessante Sache, die wir in naher Zukunft dann auch noch thematisieren können. Wir gehen so langsam oder schwanken schon so zum Match 3 hier. Zwei alte Bekannte. Wir haben es natürlich so in unserer zweiten Folge unter anderem auch thematisiert. Zwei Johns hier in dem Falle. Einmal natürlich ja, der 16-fache Star dieser Ära mit John Cena und natürlich dann auch der, ja, der Richman aus der Wall Street mit JBL, die natürlich auch wieder ihre Rivalität aufgefrischt haben. Gute Idee natürlich, die waren damals 2005 dafür bekannt, ne? Besser könnten, sage ich mal, die Gegensätze nicht sein, ne? So Cena damals halt einer von der Straße und JBL natürlich dann halt so der reiche Mann schlechthin. Und hier wurde das Ganze nochmal halt wieder, ja, ein wenig neu belebt, was ich auch halt gut fand damals in der Zeit, wo JBL halt wiederkam. Ich habe es auch total gefeiert, weil JBL mit dieser Persona, mit diesem Gimmick, immer einer, den du immer richtig gut einsetzen kannst, finde ich, in Shows. Und die beiden hatten im Match bei Backlash hatten die noch beide um den WWE-Titel gekämpft, mit Randy Orton und Triple H, und schienen beide dann jeweils als die ersten aus, also erstmal JBL und dann John Cena. Dann gab es schon ein Match dann bei Judgment Day, was Cena für sich entschied. Und ja, hier dann halt das nächste Match der beiden. Das sollte das vorletzte Match sein in dieser, naja gut, nicht in dieser Serie, die trafen dann auch später nochmal aufeinander, aber sag ich mal in dieser Zeit so das vorletzte Match mit dem First Blood Match. Was du ja schon meintest, ne, kannst du ja so weniger mit der Stipulation anfangen. Man muss auch sagen, irgendwie, man hat da jetzt nicht wirklich viel daraus gemacht in diesem Match. Überwiegend halt nur JBL mit Spots, der sich darum gekümmert hatte, halt Cena ja, zum Bluten zu bekommen. Cena, erstaunlicherweise, ich weiß nicht, die haben irgendwie, glaube ich, darauf beharrt, dass er dann halt der Babyface ist und der erstmal so diese harmloseren Sachen zeigt.
Ja.
Er hatte diesen einen Bulldog, den er macht, den hat er dann halt auch einmal auf einen Gegenstand ausgeführt gegen JBL. Überwiegend halt, es waren wirklich nur JBL halt, der die ganze Zeit Waffen benutzt hat, wie Stühle, wie diese Treppen da außerhalb des Rings. Und ja, am Ende war es dann halt Cena, also es ging wirklich nicht lang, ne? Also Cena hat am Ende schnell kurz einen Prozess gemacht, dass er halt dann beim STFU halt dann so eine Kette benutzt hat, so eine Kette so für so Schlösser halt, ne?
Natürlich JBL, ja, erstmal blöderweise für ihn im Endeffekt in den Ring gebracht hatte, womit er dann so, ja, Cena halt treffen wollte. Er hat diese so um seine Hand gewickelt sozusagen, den dann erstmal, was man auch immer nicht ganz versteht, ne, erstmal nur so in die Magengegend damit geschlagen. Und hat ihn danach natürlich auch in Richtung Kopf und Richtung Stirn, so Gesicht, wie auch immer, angehen wollte, konnte Cena das natürlich abwehren. Und ja, danach kam es dann halt eben zu dem von dir schon angesprochenen SDFU, so mit dieser, ja, Kette, mit dem etwas erhöhten Druck nochmal. Und ja, dadurch, also das führt dann quasi letztendlich dazu, dass JBL tatsächlich dann anfangen muss so zu bluten, halt quasi so von innen heraus, dass er halt so ein bisschen so Blut dann ausgespuckt hat aus seinem Mund.
Ja.
Und ja, das reicht natürlich in einem First Blood Match letztendlich dann zum Erfolg, denn er blutet ja.
Richtig, genau. Durchschaubar halt, ne, in der Sache. Man hat auch gesehen, es war jetzt mehr so dieses Kapselblut da, das sich JBL da reingetan hat. Da muss ich jetzt nochmal erwähnen, jetzt machen wir das nochmal für Match 2 und 3 mit Daumen hoch, Daumen runter. Ja, was sagst du zu Match 2? Daumen in der Mitte, Daumen hoch oder Daumen runter?
Also für die Singapore Candlish ist eigentlich, überraschenderweise habe ich das ziemlich gut unterhalten. Das hätte ich vorher vielleicht auch von der Stipulation nicht unbedingt gedacht. Das heißt auch nicht sonderlich lange. Ja, für mich reicht es tatsächlich für einen Daumen hoch noch.
Okay, gut. Und mit dem First Blood Match?
Dem First Blood Match, da wir ja schon ein bisschen auch über die Stipulation an sich gesprochen haben und so, und das verlief ich trotzdem nicht ganz so schlecht gewesen, dass es jetzt so ein ganz eindeutiger Daumen runter wäre, aber ich glaube, da wäre ich dann bei dem mittleren angelangt.
Genau. Gut, ja. Also, stimmt, also das mit dem Singapore Cane kann ich mich eigentlich auch anschließen. Also es war halt wirklich, es hat Spaß gemacht zu gucken, das war halt wirklich so Freischnauze, immer die ganze Zeit Action, ohne sich jetzt wirklich so drauf konzentrieren zu müssen. Ja, und das mit dem First Blood, also würde ich sogar näher an Daumen runter gehen. Also hätte man wirklich dann ein bisschen besser gestalten können und auch ja, halt die Stipulation, wie du schon sagst, ist kritisch. Wie siehst du denn eigentlich die Stipulation im nächsten Match?
Ja, immer eine für mich wirklich ziemlich interessante Stipulation. Teilweise nicht immer so ganz perfekt ausgeführt. Ne? Andere Male haben sich ganz kreative Ideen einfallen lassen, um da auch zu sowas zu kommen. Die Rede ist hier vom I Quit Match, was erstaunlicherweise zu dem Pay-Per-View keine männlichen Superstars bestreiten, sondern tatsächlich weibliche, die ja gerade auch noch zu der Zeit immer so ein bisschen, ja, mehr so auch als Eye-Candy, wie man so schon sagt, so gesehen wurden, gerade wenn dann so Personen wie zu damaligen Zeiten Candice Michelle oder Kelly Kellys und wie es nicht alle hießen,
Tori Wilson,
so denkt. Da hatte man hier dann natürlich zwei, die auch für ihr In-Ring-Work so gut bekannt waren, ne, und denen man das dann hier anvertraut hat, um nochmal kurz wieder auf das Match, die Matchart so zurückzukommen, ne. Ja, es gab schon wirklich einige über die Jahre, wo ich mir so gedacht habe, so, da hat es auch wirklich von der Fehde hat ja so gepasst, ne, weil man dann halt so schon auf so einem persönlichen Level war, dass man da halt so wirklich einfach nur den anderen so aufgeben sehen will, so, ne, aber oder den traditionellen Submission-Move dann halt wirklich so, ja, den so weit verprügeln will oder so halt irgendwie an die Grenzen bringen will, dass er halt wirklich keine andere Wahl hat, als dann so, ja, aufzugeben, I quit zu sagen.
Mhm.
Und sich dann quasi, ja, als der Schwächere von den beiden, so als der wirkliche Loser so, sozusagen darzustellen. Und ja, hier in dem Fall, so, du wirst mich korrigieren, falls ich da falsch liege, ne, war mir jetzt irgendwie nicht da so eine tiefe Storyline so bewusst, so nach dem Motto, und dann ist einfach nur sich so gedacht, okay, wir haben sowieso hier alles mit so Stipulations, ne, dann können wir auch sowas dann mal so hinzufügen.
Richtig.
Muss jetzt auch nicht immer alles dann so eine tiefe Story haben, ne, gerade dass es jetzt auch mal ganz cool ist, dass man halt Frauen in dieser Matchart so sieht und gerade eben halt auch zwei, ja, die es eigentlich meiner Meinung nach auch ziemlich drauf haben.
Genau, richtig. Also mit Beth Phoenix auf jeden Fall der upcoming Star in der Zeit. Also Trish Stratus zum Beispiel war ja noch in der Attitude Era, die dann so halt das Ganze übernahm mit in die Ruthless Aggression Era. Aber zum Beispiel Beth Phoenix halt eine, die ihr Debüt in dieser Zeit gab, in dieser Ära. Und sehr dominant dargestellt, sehr gut dargestellt, muss man sagen. Mit der Gegnerin Melina, auch eine interessante Wrestlerin, auch eine Persönlichkeit, halt eine umstrittene Persönlichkeit, was Backstage halt angeht. Mhm. Hier wurde Melina als der Face dargestellt und bei Phoenix als der Heel. Melina war natürlich auch eher mehr für ihre Heel-Rolle bekannt, als Managerin. Dazu dann in der kommenden Folge dann mehr dazu. Mhm. Ja, hier war es auch eine recht kurze Affäre, bühnte eigentlich nur wieder dazu, dass man Beth Phoenix halt dann wieder recht overbringt ohne den Titel. Also damals zu der Zeit hielt sie nicht den Titel und ja, somit war das Ganze dann mit einem, mit so einem Abdominal-Stretch, ne, so.
Ja, genau, so eine Variation quasi, also man weiß gar nicht genau, wie man es jetzt so nennen würde. Die hatte, glaube ich, vorher Melina noch ihren typischen Finisher, den Glam Slam, so verpasst. Ja. Und dann in so dieser ähnlich, also das kann man sich so vorstellen. Dieser,
Cobra Clutch, ne, ungefähr?
Ja, genau. Und man kann sich halt so vorstellen, so in dieser ähnlichen Position, wie sie dafür auch für diesen Impact davon so hält.
Ja.
So hat sie dann Melina einfach so zurückgezogen. Man kennt ja auch aus vielen anderen Matches schon, dass Melina ja so sehr flexibel ist. Hat sie auch scheinbar Backstage gut ausgelebt, wenn man so diese ganzen Gerüchte immer gehört hat, Stories. Ja, und somit dann halt in so einen wirklich extremen Hold dann da so genommen, der quasi dann so, ja, so ein bisschen in der Hälfte so gebogen hat, sage ich jetzt mal so. Und aus dem dann sich halt auch nicht mehr befreien konnte und dann, ja, eben das Match für aufgegeben erklären musste. Womit dann bei Phoenix, wie du schon gesagt hast, ihre dominante Rolle dann natürlich voll ausleben durfte und halt das weitermachen konnte. Und ja, hier als Siegerin aus dem One-Night-Stand Pay-Per-View ging.
Ja, hier ist natürlich eine interessante Variante gewesen, wie du schon meintest, halt hin und wieder mal kritisch oder fragwürdig, wie einige, ja, wie das Finish immer in solchen Matches halt immer dargestellt wird. Also manchmal auch dann total ins Lächerliche. Mhm. Ja, das dazu, also keinen wirklich großen Worte können wir hier halt verlieren, weil eins nicht wirklich so auch eine große Story in der Sache. Wir kommen jetzt natürlich zu einem Match, was du natürlich da auch gesagt hast, so bist da gar kein Fan. Die Rede ist hier natürlich vom Stretcher-Match. Die Story hier ist natürlich dann schon etwas intensiver gewesen, weil Ric Flair halt in diesem Jahr ja, in Ruhestand gegangen ist und das alles wegen Shawn. So die Aussage von Batista, der ihn dann kurz nach der WrestleMania darauf konfrontierte. Jericho hat es dann irgendwie mit eingemischt, da muss man mal ganz ehrlich sagen. So, ich glaube, das kam halt irgendwie, weil er die beiden dann halt in dieser im Highlight Reel eingeladen hatte. Und da sollte sich dann auch langsam dann so ein Übergang herauskristallisieren, was dann halt zu der ja sehr beliebten Fehde in diesem Jahr sein sollte oder starten sollte. Mit Shawn Michaels und Chris Jericho. Es gab schon mal ein Special Referee Match im vergangenen Pay-Per-View, im Judgment Day Pay-Per-View zwischen Batista und Shawn Michaels, wo dann Shawn Michaels, also Jericho war halt der Special Ref, wo Michaels dann halt während des Matches nochmal so getan hat, als wäre er halt angeschlagen, als würde er humpeln und dabei hat er nur Batista ausgetrickst und hat ihn halt dann einen Switch in Music verpasst, was dann halt auch dann der Sieg war. Und hier, ja, dachte man sich, okay, da gibt es nochmal ein Rematch mit den beiden. Batista hat nochmal die Möglichkeit, das Ganze hier wieder gut zu machen. Das tat er auch. Sehr viele, ja, sag ich mal, stumpfe Aktionen, also wirklich dann harte Aktionen gegen Shawn Michaels. Obwohl auch dann halt auch außerhalb des Rings da an dieser Trage da halt auch dann, ja, ausgelebt, indem er ihn dann auch ins Beinbuster und dann dagegen verpasst hat. Das war immer so ein bisschen so diese typischen Moves, die Batista irgendwie nur so drauf hatte.
Ja.
Ja, während des Matches auch immer wieder erstaunlich gewesen, dass Chris Jericho sich da eingemischt hat und dann irgendwie mal Shawn Michaels da irgendwie so supporten wollte. Ja, also viele denken halt nur so an diese Kernzeit da, wo zum Beispiel Chris Jericho da Shawn Michaels da, also die Frau von Shawn Michaels ausgenockt hat und was dann alles danach passiert ist. Aber so diesen diesen Ursprung halt, ne, so ist halt ein bisschen fragwürdig, weil ich dachte mir halt dann auch so, was hat denn der jetzt da jetzt hin und wieder verloren, dass er da auf Shawn Michaels einlabern muss. Und ja, ganz interessant natürlich gegen Ende, Batista zeigte seine Dominanz und sagte dann auch gegen Ende, als er dann halt Shawn Michaels da so hochgezogen hat, also sah schon so erniedrigend aus, und dann halt dann auch Batista meinte so, I don't love you and I'm not sorry, so natürlich eine Hommage, kann man sagen. Nee, das Gegenteilige dann. Das Gegenteilige, das mit Ric Flair, was dann halt passiert ist bei WrestleMania. Sehr cool gemacht, Batista natürlich dann hier mit der Powerbomb und dann auch mit dem Sieg, dass er dann Shawn Michaels ohne Probleme dann durch diese Ziellinie durchgeschoben hat. Ja, hier, das Ganze ging auch nicht wirklich weiter, also ein recht kurzer Prozess, was dieses Match hier angeht. Ja, danach kristallisierte sich dann mehr und mehr halt dann die Rivalität zwischen Shawn Michaels und Chris Jericho heraus. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Main Events. Ja, wir fangen hier erstmal an mit dem, ja, wichtigsten Titel der Company, mit dem WWE-Titel. Du erklärst uns da mal, wer da teilgenommen hat und was da für eine Stipulation im Gange war.
Genau, es geht ja natürlich um, wie könnte das anders sein eigentlich, ne, wenn es schon um den wichtigsten Titel geht, dann ist natürlich auch der wichtigste Superstar aller Zeiten mit involviert. Die Rede ist hier von Jon Gerino als den King of Kings, den sonst wie zigtausend Nicknames, die ich jetzt nicht alle aufzählen werde, Triple H, der hier seinen Titel aufs Spiel setzt gegen den damals nicht mehr Legend Killer quasi. Er hat dann gerade zu der Zeit relativ neu seinen neuen Theme-Song, den Voices, den er ja bis heute noch behält, debütiert sozusagen. Und war dann da als, ja, so langsam als in dieser, ja, kann schon sagen, Apex Predator, Viper, Persona so unterwegs. Randy Orton, natürlich die Rede hier. Und die beiden standen sich in einem Last Man Standing Match gegenüber. Natürlich auch ein, ja, Matchformat, immer wieder sehr beliebt in der WWE über die Jahre. Ne? Da gab es schon auch eigentlich ähnlich so ein bisschen wie so bei I Quit Matches wirklich, wirklich gute. Teilweise dann welche, die so ein bisschen so ein komisches Ending dann so hatten. Ich erinnere mich noch zum Beispiel an dies von John Cena gegen Batista. Ein bisschen Tape, ja, wenn man sich da erinnert. Das war natürlich einerseits kreativ gelöst, andererseits, okay, ist jetzt nicht so das ganz ernste Ende, was man sich da so von diesem Match eigentlich so verspricht. Ja. Von dem Match-Typ. Und in diesem Falle, der eine oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, kam es dann ein bisschen zum traurigen Ende, gerade für uns als Orton-Fans auch, ne, und jetzt nicht unbedingt großen Fans von Triple H. Dazu dann aber gleich mehr. Es kam natürlich erstmal zu den typischen Aktionen, wie wir uns ja aus Last Man Standing Matches mal kennen, ne, viel involviert, die typischen Werkzeuge, Waffen, wie auch immer man es nennen möchte. Es gab dann draußen einen von Randys Signature DDTs, so auf den Hallenboden an Triple H. All das sollte hier gegenseitig war immer wieder nur so bis zu einem 4, 5 oder auch 6 Count so reichen. Und der andere kam dann jeweils immer nochmal wieder zurück und konnte dann seinerseits einige Aktionen zeigen. Und gerade eigentlich, als man das Gefühl hatte, so jetzt in das Match so richtig Fahrt auf, also das war jetzt auch nicht vorher langsam oder so, ne, aber halt gerade als es dann so richtig in die heiße Phase ging, wie man so schön das auch immer sagt, kam es dann dazu, dass Randy Orton einen RKO eigentlich ansetzen wollte. Ne? Man kennt ja seine typische Wartepose sozusagen. Und Triple H hat das allerdings kommen sehen, hat das dann abwehren können und quasi in einer Bewegung Randy Orton so das oberste Seil befördert, wo man ihn dann halt aus dem Kamerawinkel, das war quasi genau in Richtung Kamera, nicht gesehen hat, wie er da jetzt aufgekommen ist, aber scheinbar ist er da relativ unglücklich aufgekommen und hat sich dann dabei tatsächlich verletzt. Er hat sich, glaube ich, was war das, Schlüsselbein?
Schlüsselbein, ja, Collarbone, ne? Schlüsselbein,
genau, ja. Gebrochen oder
ausgebrochen? Ja, doch.
Na, ich glaube, gebrochen. Ja. Und teilt das dann da auch gleich dem Referee scheinbar so mit, womit dann halt, ja, das Match quasi an dem Punkt ja schon beendet war. Ne? Die haben es dann so geregelt, dass Triple H sich seinen Vintage-Vorschlaghammer rausgeholt hat, Randy Orton damit eins überzog und dann der Ref bis 10 durchzählen konnte. Also ein wirklich sehr, gerade zu der Zeit damals, wenn er halt, ja, nicht diese Kenntnis über die Verletzung hatte, so sehr abruptes Ende, sehr schnelles Ende, was dann halt der Titelverteidigung hier von Hunter Hearst Helmsley, unserem guten alten Triple H, geführt hat. Wäre natürlich interessant zu wissen, ne, ob er den auch so oder so verteidigt hätte, den Titel zu der Zeit, oder ob man da vielleicht andere Ideen gehabt hätte. Mir ist da jetzt, glaube ich, nichts bekannt. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie schon mal was aufgeschnappt hast. Man kann sich ja natürlich immer gut vorstellen, dass Triple H auch mit Titelverteidigungen da so weiter seine Zeit verbringt. Deswegen.
Ja, also ich denke mal, da muss man einfach nur so einfach simpel nachdenken. Seine Titelregentschaft startete da bei Backlash und jemand, der schon seit 2005 keinen Welttitel mehr hatte, so, da wird man doch gerade erst nicht bei Schwiegersohns Liebling da den wieder abgeben müssen.
Das stimmt
also. Liebe Zuhörer, dann bleibt auch noch zu sagen, eine Stipulation, die der liebe Paul verliert, die muss er sich natürlich wiederholen. Ich meine, letztes Jahr hat doch der gute Randy beim No Way Out, sondern beim No Mercy Pay-Per-View in einem Last Man Standing gegen Triple H gewonnen. Und da denkt sich natürlich der Paul, hör mal zu, es kann nicht sein, dass jemand gegen mich in einer Stipulation der Sieger bleibt, sondern ich muss das Ganze ausgleichen. Deswegen muss ich mir in der gleichen Stipulation wieder einen Sieg holen. Und kriege ich das Kotzen und gebe dem Match einen Daumen runter.
Da schließe ich auch jeden Fall an. Nachtragend auch dazu ganz kurz,
ja.
Werde ich auch noch persönlich dabei, glaube ich, eher einen Daumen runter bei dem Stretcher-Match. Das hat mir, glaube ich, ein bisschen überflogen.
Richtig.
Ja, sind eigentlich schon vorher genannten Gründen so zu der Stipulation und auch, weil jetzt das Match an sich, wenn es auch nicht relativ lang war oder so, hat einen jetzt nicht so wirklich so die große Interesse da so gehalten. Vor allem, weil ich da zu der Zeit, kann ich mich auch daran erinnern, es war jetzt nicht so, ja, dass ich da so hundertprozentig auf irgendeiner Seite von beiden stand. Deswegen ist es mir eigentlich dann so, ja, relativ egal war in dem Moment, ob da jetzt Shawn Michaels oder Batista gewinnt. Gerade wenn jetzt auch von Shawn, den ich vielleicht ein kleines bisschen lieber mag, ne, schon den Sieg bei Pay-Per-View zuvor dann da gesehen hatte.
Mhm.
Und insgesamt war kurz dann dieser Daumen runter dazu und bei Triple H schließe ich mich da auf jeden Fall an.
Ja.
Und natürlich schade, dass es da nicht noch länger hätte weitergehen können mit der Verletzung. Ne, wer weiß, was wir da nicht vielleicht noch so matchtechnisch rausgeholt hätten.
Ja.
Aber ja, schon allein mit dem Ende und so, wie du es schon gerade erläutert hast, da stimmt eigentlich relativ viel sowieso für den Daumen runter.
Ja, so Stipulation-Matches sind einfach dazu verdammt, also wenn Triple H da teilnimmt, dass er einfach stark dargestellt wird. Ne? Also wir haben es ja schon in unserer Reign of Terror Folge auch dann nochmal thematisiert und da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wie der gute Paul schon damals seine Backstage-Politik da oder seine Backstage-Macht da herausgetragen hat.
Mhm.
Liebe Zuhörer, wir sind jetzt beim letzten Match angekommen. Eine Spezies von dem Reddit R Superstar Edge und zwar in ein TLC-Match. Der World Heavyweight-Titel stand hier, auf dem Spiel und der war für vakant erklärt. Das hatte den Hintergrund, dass wir haben es ja in unserer No Way Out Folge 2008 da reviewed. Undertaker gewann das Chamber Match und ich hätte damit sich halt die Möglichkeit Edge herauszufordern bei WrestleMania. Gewann den Titel natürlich. Dann gab es halt so ein Techtelmechtel bei Backlash, bei Vengeance. Wurde ihm der Titel abgestritten, er holte ihn sich wieder, es wurde wieder für vakant erklärt. Und jetzt war halt nochmal die Stipulation nochmal da, dass wenn Undertaker verliert, dass er halt dann, die WWE verlässt. Das heißt, immer so diese typischen blöden Stipulation, die es manchmal halt gibt, ne? Hier der Kevin, der Fistbump gerade hier auf Zack Ryders Art dazu, ironisch natürlich.
Sehr geil immer.
Und, das Ganze hier natürlich sehr gut dargestellt mit sehr vielen guten Spots. Edge natürlich ein Bekannter davon, was Tables, Ladders and Chairs angeht. Tische, Leiter und Stühle.
Mhm. Meister dieser Matchart.
Genau, richtig. Undertaker nochmal so ein super Spot mit der Powerbomb durch so zwei oder drei aufgestellten Tischen. Nein. Von der Leiter. Artiger wurde natürlich währenddessen halt auch noch daran gehindert, sich halt, ja, sich den Titel zu schnappen, weil dann noch die La Familia eingriff, ne, mit Chavo und Kurt Hawkins, Zack Ryder.
Bam Neely nicht zu vergessen.
Bam Neely nicht zu vergessen. Vielleicht solltet ihr da nochmal eine extra Folge über den machen. falls ihr noch jemand von euch kennt. Und ja, das bedeutet dann natürlich damit, dass Edge sich den Titel geholt hat und Undertaker erstmal für eine Weile verschwand. Ich denke mal, wir gehen da beide mit dem Daumen hoch. Ne,
ja, auf jeden Fall. Also auch das Ende an sich war auch schon wieder sehr imposant. Da waren ja auch wieder mal mehrere Tische noch so involviert. Denn da draußen quasi außerhalb des Rings so hoch aufgestellt waren. Und Taker, der sich dann gerade einmal mehr so eigentlich einen Vorteil erkämpft hatte, war ja gerade dabei hochzuklettern. Und dann hat Edge natürlich die Leiter umgestoßen, also ja, umgekippt, angehoben, wie auch immer man es beschreiben will. Und Taker hat natürlich einen Abflug gemacht durch diese ganzen Tische dann da durch, wonach dann eigentlich klar war, okay, davon steht er jetzt hier nicht mehr schnell genug auf, um da Edge zu hindern. Und dann alle in Ruhe da hochklettern, den Titel abhängen und wieder seinen eigenen. Genau.
Richtig, ja, genau, in seinem Besitz. Ja, damit haben wir das Ganze ja auch abgeklappert. Da jetzt nochmal so im Großen und Ganzen, was gibst du dem Pay-Per-View so gefühlt?
Also, ich würde jetzt erstmal sagen, kurz bei der Wertung zu bleiben, ne, kriegt der Pay-Per-View von mir auf jeden Fall insgesamt auch einen Daumen hoch.
Ja.
Also, das war wirklich, also man hat ja gesehen, die Mehrzahl waren ja, haben die Matches halt gut bewertet, ja, so von uns. Und ich denke mal auch, wenn man sich da jetzt auf Sternewertungen so beschränkt hätte oder das so traditionell wieder gemacht hätte, wäre auch das eine oder andere ganz gut von weggekommen. Auch jetzt vielleicht kein 5-Sterne-Match dabei gewesen ist, na, aber trotzdem sehr solide. Und ich würde, denke ich, sagen, dem Pay-Per-View eine gute, glatte 2.
2, ja. Passen. Okay, gut. Ja, ich gehe da eine Note runter, also gehe auf eine glatte 3. Also,
auf jeden Fall auch
fair. Ja, also irgendwie, ohne das jetzt großartig dazu bemängeln, würde es vielleicht noch auf eine 3 Plus gehen, Verzeihung. Nicht 3 Minus, sondern 3 Plus. Mhm. Ja, ansehnlich, interessant zu der Zeit gewesen. 2008, einer der stärkeren Jahre, wie ich finde. Und ja, hättest du da nochmal vielleicht zum Abschluss nochmal, hättest du eine dieser Outcomes, also einer dieser Finishes da irgendwie geändert? Also hättest du irgendwie so vielleicht, keine Ahnung, vorstellen können, dass es vielleicht einen anderen Sieger in diesem Singapore-K-Match gegeben hätte oder irgendwie im Welttitel-Match irgendwie, dass da irgendwie was anders gewesen wäre?
Ja, also ich hätte mir natürlich irgendwie, ja, gerade dann auf das Welttitel-Match, also zwar bin ich so mit dem Ende und so zufrieden gewesen, so an sich, aber durch diese Stipulation halt mit dem Undertaker Leaves oder das Banish oder wie es auch dargestellt wurde, weil man ja sich sowieso bewusst war, gut, damals waren es vielleicht so live verfolgt, hätte es nicht, wenn so in dem K-Fab noch so drin gewesen ist und so, ne, aber eigentlich war ja jedem bewusst, dass so auf gar keinen Fall Undertaker dann jetzt irgendwie, okay, ist jetzt weg von WWE, vielleicht geht er ja zu Impact oder sowas, ne, das ist TNA, so, das wäre so nie im Leben passiert, man wusste ja, dass dann da früher oder später dann halt sowieso wieder zurück,
ja,
und das hat so ein bisschen die Stipulation, also zumindest diesen Zusatz, ne, so die TLC-Stipulation an sich natürlich nicht, aber halt so den Zusatz da so sowieso ein bisschen egal gemacht, ne, und da hätte auch so gut und gerne da dann einfach gewinnen können, so nach dem Motto. Und da war es ja sowieso so ein bisschen so, okay, hat ja sowieso keine Verbannung so nach sich gezogen, sondern er kommt sowieso nächste Woche wieder, übertrieben gesagt, so früh war es jetzt natürlich nicht, aber also jedenfalls glaube ich nicht, dass es so schnell war.
Mhm.
Und ja, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden gewesen, würde ich sagen, mit dem, also mit dem ECW-Titel geschehen, da hatte ich jetzt sowieso nicht so viele Wünsche, sag ich mal, zu führen. Das war schon so ein bisschen merkwürdig, dass man da Kane als den ECW-Champion überhaupt hat.
Mhm.
Und dann, ja gut, dann schickt man halt Big Show dann als den Herausforderer hin, okay. Hätte man vielleicht auch noch besser so mit, also ich bin ja auch damals und bis heute noch so ein Fan von CM Punk gewesen, wenn man ihm da vielleicht mal wieder so eine Möglichkeit gegeben hätte oder so, aber der hat dann ja auch noch genug Möglichkeiten bekommen, so die Jahre darauf, was auch andere Titel angeht.
Und der gewann ja auch den Koffer in diesem Jahr. Ne?
Eben.
Also von da aus hat er jetzt nicht unbedingt so den Drang dazu gehabt, da irgendwie den einlosen zu müssen. Natürlich dann auch immer total banal. Ne? Ja, liebe Zuhörer, wir sind am Ende. Ich hoffe, ihr hattet Gefallen an dieser Sendung auch wieder hier gehabt. Wir freuen uns natürlich dann wieder weiter auf wieder Aufrufzahlen von euch. Und ja, erwähnt natürlich vorhin, als wir das Melina gegen Phoenix Match da ja, analysiert haben, dass es in der nächsten Folge unter anderem die Dame in einer Rolle spielen wird. Und zwar geht es jetzt auch ein bisschen an eine andere Rubrik, die nennt sich ja, Tag Team. Wir werden M&M da thematisieren, analysieren. Freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir verabschieden uns. Tschüss, bis dann.
Jo, tschüss, auch von meiner Seite. Bis zur nächsten Woche, Jungs und Mädels.